Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Der Kalte Krieg ist inzwischen mehr als 30 Jahre her. Es war kein heißer Krieg, denn zu einer direkten Auseinandersetzung der beiden Supermächte USA und Sowjetunion oder NATO und Warschauer Pakt kam es nie, glücklicherweise. Aber der über viele Jahrzehnte schwelende Konflikt, der gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges begonnen hatte, versetzte Millionen Menschen auf der Welt in Angst und Schrecken. Das hat nun eine Gruppe von Historikern vergangene Woche zum Anlass für einen Workshop zur Sinnesgeschichte des Kalten Krieges genommen. Zugeschaltet ist uns der Initiator dieses Workshops, Dr. Bodo Mrozek, Historiker an der Universität Luxemburg und seit dem letzten Jahr Gastwissenschaftler am Berliner Kolleg Kalter Krieg des Instituts für Zeitgeschichte. Und dort in Berlin erreichen wir ihn jetzt auch. Guten Abend, Herr Dr. Mrozek.
Guten Abend, Herr Schröder.
Eine Sinnesgeschichte des Kalten Krieges. Was meinen Sie damit?
Ja, also Sie haben es ja gerade gesagt, der Kalte Krieg ist eben kalt geblieben. Das heißt, diese Waffen, die in den heißen Kriegen, Korea und Vietnam etwa, ja auch eingesetzt worden sind, haben eigentlich im Großen und Ganzen die sehr wichtige Bedrohungslage gebildet. Aber dieser längste Konflikt des 20. Jahrhunderts ist eben doch eigentlich mit anderen Mitteln ausgetragen worden, mit kulturellen Mitteln, mit, wenn man so will, Mikropolitik, die bis in feinstoffliche Bereiche hineingeht. Und das haben wir uns jetzt mal mit 20 Kolleginnen und Kollegen aus einem Dutzend Ländern gemeinsam ganz im Detail an verschiedenen Sinnesgebieten angesehen. Wie hat der Kalte Krieg die Sinne adressiert? Wie hat er vielleicht sogar die Wahrnehmung beeinflusst und verändert?
Ja, wie hat er das gemacht?
Ja, also wir haben ganz unterschiedliche Bereiche uns angesehen. Das geht von so ganz leichten Formen der Konfliktführung, etwa im Bereich Geruch. Da hat eine Kollegin aus Wien, Stefanie Weißmann, sich befasst mit der Veränderung der Parfums in Polen. Und da denkt man ja, das ist ja das Unpolitischste, was man sich denken kann. Aber sie hat eben herausgearbeitet, wie man auf diesem Konsumgütermarkt angefangen hat, in Polen etwa sowjetisierte Parfums mit politisierten Namen, etwa Roter Oktober, zu etablieren. Und die Polinnen haben dagegen aber sich verwahrt, weil sie ältere Beziehungen noch zu französischen Marken hatten und sich überhaupt die polnische Intelligenz auch stärker mit Paris verbunden hat. Und solche ganz leichten Formen, die haben wir eigentlich so unter dem Bereich der Verführung, der Irritation, der feinstofflichen Mikropolitik gefasst.
Sie reden da über die polnischen Parfums, die jetzt, wenn ich Sie richtig verstehe, als Waffen eingesetzt wurden, als kalte Waffen im Kalten Krieg. Das müssen Sie noch erläutern, wie das angehen kann.
Ja, Waffen ist jetzt hier vielleicht zu viel gesagt. Wir haben einen anderen Vortrag zum Geruch gehört von Christy Speckman aus Arizona. Die hat sich mit einem Gerät beschäftigt, dem sogenannten People Sniffer, also einem Geruchsdetektor, den die Amerikaner im Vietnamkrieg verwendet haben. Da geht der Geruch tatsächlich im Bereich der Waffen, also des Search and Destroy des Feindes. Aber uns hat eben auch interessiert, wie im Grunde genommen sensorische Wahrnehmungen, sensorische Traditionen überschrieben wurden oder versucht wurde, die zu überschreiben durch eigentlich neue sensorische Codes. Und hier hat man eben in der Benennung, aber auch in der Distribution sind eben durch die Grenzziehung einfach Supply-Linien abgebrochen und man hat dann eben versucht, hier gewissermaßen mit Gewalt sowjetische Produkte an die Stelle von etablierten westeuropäischen Produkten zu setzen. Und das betrifft auch nicht nur den Geruch, das betrifft auch den Geschmack. Also Katie O'Connell aus Dallas und Victoria Phillips aus New York haben sich mit Geschmack beschäftigt, etwa am Beispiel der Berliner Luftbrücke, wo Lebensmittel aus Amerika nach West-Berlin und nach Westdeutschland geliefert wurden. Und das wurde in der Tat auch propagandistisch eingesetzt, weil man diese anderen Geschmackswelten, aber auch die andere Farbigkeit, also die Amerikaner hatten eine ganz andere Weise, die Lebensmittel schon zu färben. Und das prägt auch die Erinnerung der Zeitgenossinnen an den Kalten Krieg, die sich daran erinnern, wie sagenhaft begehrenswert ihnen diese Geschmacksprodukte damals erschienen sind. Und die Sowjets konnten da nicht mithalten. Da sind Leute aus der DDR eben auch rübergegangen und haben da Schlange gestanden.
Können Sie das noch ein bisschen erläutern? Es geht ja eigentlich auch darum, dass der Kalte Krieg, dass dieser Konflikt weitergetrieben wurde mit diesen Mitteln.
Genau, also das sind so die sozusagen mildesten Konfliktmomente, die wirklich auf der alltäglichen Ebene stattgefunden haben. Wir haben aber auch eben Formen von verschärfter Propaganda, Also ein Vortrag von Dayton Lechner aus Kanada, der hat sich beschäftigt mit dem Soundkrieg, dem Sonic Warfare, wie er es genannt hat, also der sonischen Kriegsführung zwischen China und Taiwan. Also wir haben den Kalten Krieg auch global uns angesehen, nicht nur in Deutschland. Und da sind Lautsprechertürme aufgebaut worden, die über diese Wassergrenze, also über die See, Taiwan ist ja eine Insel vor China, Propagandanachrichten rübergestrahlt haben, also ausgestrahlt haben über Lautsprecher. Und die Taiwanesen haben anfangs darauf ganz verschreckt reagiert. Man hielt das für Geisterstimmen. Und die haben dann aber sofort sozusagen sonische oder klangliche Gegenwaffen aufgestellt, also eigene Lautsprechertürme gebaut. Und da wurde sogar so weit psychologisch gearbeitet, dass man die Familien von Taiwanesen, die noch in Festlandchina war, interviewt hat und deren Stimmen dann über die See ausgestrahlt hat, die sich dann persönlich an die Leute gewandt haben. Und das sind schon Formen eben der psychologischen Kriegsführung.
Ja, Propagandamethoden einerseits und psychologische Kriegsführung, die es ja aber auch so schon im Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Sie selbst haben ein ganz besonderes Spezialgebiet der Sinnesgeschichte, nämlich den Geruch der Berliner Mauer. Was fasziniert Sie daran?
Ja, eigentlich eine größere Frage, die über den Kalten Krieg hinausgeht, nämlich diese Zuschreibung, die wir in der Sinnesgeschichte kennen, dass bestimmte Sinnesbereiche in der modernen Welt, beim modernen Menschen und speziell im 20. Jahrhundert weniger wichtig, weniger entwickelt gewesen sein sollen. Und mir fiel jetzt allein an der Berliner Mauer als einem besonders propagandistisch umkämpften Abschnitt der deutsch-deutschen Grenze und auch der größeren Grenze natürlich auf, dass Geruch in vielerlei Hinsicht eine Rolle gespielt hat. Es wurden da nicht nur Hunde eingesetzt, die mit ihrem überlegenen Sensorium eben Flüchtende aufspüren sollten. Vorher waren es Pferde sogar in den ersten Jahren, die darauf trainiert worden sind, sondern es gab auch Vorfälle, wo Geruchsbelästigungen über die Mauer gekommen sind, etwa ins Westberliner Territorium. Und das wurde bis auf höchste diplomatische Ebene der ständigen Vertretung und sogar im Kontakt dann zwischen den beiden Staatsoberhäuptern Helmut Schmidt und Erich Honecker thematisiert. Und es wurden auch Entlaubungsmittel auf dem sogenannten Todesstreifen eingesetzt, wo es dann zu Vorfällen kam, toxischer Reaktionen bei Kindergartenklassen auf der Westberliner Seite, in einem Fall mit einem Altenheim. Und auch das hat diplomatische Konsequenzen gehabt. Also diese Gerüche sind auf höchster deutsch-deutscher politischer Ebene und auch bis hin zu den Alliierten verhandelt worden. Und diese Dokumente finden sich in den staatlichen Archiven.
Vielen Dank. Das war Dr. Bodo Mrozek, Historiker an der Universität Luxemburg und seit dem letzten Jahr Gastwissenschaftler am Berliner Kolleg Kalter Krieg des Instituts für Zeitgeschichte.